Hallo Conny, guten Morgen.
Guten Morgen, Kurt Helmut.
Heute ist ja
Ja.
Gründonnerstag. Und zum Greinen haben wir ja, wenn man sich die politische Lage anschaut.
Ich halte das mehr mit den grünen Soße und Kartoffeln heute.
Die grüne Soße und Kartoffel, da kann man sich drauf freuen. Ja, du hast
Genau.
jemanden mitgebracht, die Nina. Guten Morgen, Nina.
Guten
Schön, dass du bei
Morgen.
uns bist, bei so alten Herren zu Gast. Ja,
Ja, danke schön.
wir haben dich eingeladen, weil du hast was Tolles gemacht. Du bist einfach nach Ghana für mehrere Monate.
Ja, richtig.
Wie
Die
kommt man
letzten
auf
4 Monate.
so eine Idee? 4 Monate in Ghana?
Also ich habe über eine Freundin erfahren, dass Ghana ein wunderschönes Land ist. Und dann dachte ich mir nach meinem Studium, warum eigentlich nicht?
Jetzt bist du aber ja nicht als Rucksacktouristin durch Ghana.
Nee, genau. Ich bin in eine Organisation gegangen und habe dort in einem Waisenhaus mit 35 Kindern gearbeitet.
Und wie bist du auf das Projekt gekommen?
Auf das Projekt bin ich eigentlich über Google gekommen. Ich habe einfach in Google eingegeben, Freiwilligenprojekte in Ghana, in der Nähe von der Hauptstadt. Und dann kam, glaube ich, als zweite Suche auch schon die Dream Africa Care Foundation. So heißt die Organisation.
Das ist eine ghanesische Organisation, ne?
Ganz genau, ja. Die wird geleitet von zwei Locals und wurde 2016 gegründet. Und seitdem, genau, ist die am Laufen. Es gibt ganz viele Freiwillige, die aus verschiedenen Ländern, also ganz international, dort immer zu Besuch kommen. Und man kann von 2 Wochen bis zu, ich meine, einem Jahr dort bleiben und seine Erfahrungen machen.
Das
Das
heißt,
ist
zu Besuch kommen,
also klar, sich dort engagieren.
sich engagieren. Okay,
Ja,
also arbeiten auch.
sicher.
Und was arbeitet man da? Spüldienst oder Küche, Schrubben oder mehr eine pädagogische Aufgabe? Du bist ja Sozialpädagogin.
Genau. Es gibt verschiedene Projekte, die man in der Dream Africa machen kann. Wenn man jetzt mit den Kindern arbeiten möchte, gibt es auf jeden Fall. Ist man hauptsächlich in der Organisation tätig, also im Waisenhaus. Die Kinder gehen nämlich in zwei Schichtsystemen zur Schule. Die einen gehen morgens und die anderen nachmittags. Und die Nachmittagskinder betreut man dann morgens meistens bei den Hausaufgaben oder gibt denen noch mal ein bisschen extra Unterricht oder hilft denen beim Anziehen, beim Waschen, alles, was eben morgens so ansteht. Das Gleiche macht man eigentlich auch nachmittags. Nur, dass dann da noch so ein bisschen Freizeitpädagogik dazu kommt. Man geht Fußball spielen oder geht mit denen auch mal zum Strand oder zum Einkaufen. Dann gibt es aber auch noch Projekte, dass man zum Beispiel in Krankenhäuser geht, also wenn man eine Krankenschwester ist. Oder es gibt auch Bauprojekte, wo man zum Beispiel dabei hilft, eine Schule zu bauen. Aber es kommt ganz darauf an, was man machen möchte.
Ja, das klingt ja jetzt so, als wäre es bei uns auch, ne?
Ja, doch. Also es gibt auf jeden Fall viele Parallelen.
Ja, haben die
Und
denn auch die Materialien, wie bei uns oder wie muss man sich das so vorstellen?
also grundsätzlich gibt es die Materialien auf jeden Fall. Also ich würde schon behaupten, dass die Dream Africa dadurch, dass viele Volunteure vorbeikommen, die eben die finanziellen Mittel haben, dort auch viel, es gibt viel, viele, viele Materialien. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Schule geht, was ich auch gemacht habe für einen Monat, dann sieht das Ganze anders aus. Also dort gibt es nicht so viele Materialien. Die Kinder haben keine wirklichen eigenen Hefte. Und ja, das erweist sich als relativ schwierig. Aber in der Dream Africa von den Materialien gibt es eigentlich relativ viel.
Wer
Und
finanziert den Platz da? So ein Heimplatz kostet ja hier mehrere tausend Euro im Monat.
ja, also es gibt jetzt nicht wirklich eine Stelle, die das finanziert, wie jetzt hier in Deutschland vom Staat. Es wird schon hauptsächlich über Spendengelder finanziert durch die Freiwilligen. Aber ja, der Leiter der Organisation hat relativ viele Kontakte, um Geld reinzubringen in die Organisation. Aber ja, auf jeden Fall nichts Staatliches.
Also ist 100% durch Spenden finanziert.
Ja.
Und welchen Schulabschluss machen die dann?
Also es gibt, ja, eigentlich haben die ein relativ gutes Schulsystem. Die können, also jeder, der da zur Schule geht, hat die Möglichkeit, dann die Senior High School zu besuchen. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann ist man eigentlich fähig, zur Universität zu gehen, wenn man einen entsprechenden Schnitt hat. Und dann die meisten, also viele versuchen dann auch ins Ausland zu kommen, über Stipendien oder so andere Geschichten. Genau, aber Universität ist auf jeden Fall ja im Kommen.
Jetzt sind das ja Heimkinder. Ghana hat ja auch ein Problem, wie viele afrikanische Staaten, mit AIDS. Das heißt, sind das auch AIDS-Waisen gewesen, also wo die Eltern an AIDS gestorben sind?
Um tatsächlich erstmal aufzuklären. Also es heißt Waisenhaus, aber viele Kinder in dem Haus haben noch Eltern. Es sind vielleicht, ich sag mal, 10 Kinder, die tatsächlich keine Eltern haben. Die Gründe dafür sind mir nicht so ganz bekannt, ob das jetzt aufgrund von Krankheit ist oder also ein Kind ist auch einfach vermisst gewesen. Genau, deswegen kann ich darauf jetzt keine richtige Antwort geben. Bei den anderen Kindern, die ihre Familie noch haben, sind Gründe, dass, ja, es gab halt oft zu viele Geschwister, das heißt dann zu wenig Geld in den Familien, um auch die Schule zu finanzieren, weil die Schule kostet Schulgebühren. Ein Kind wurde aber auch, ja, zur Arbeit gezwungen, also es wurde quasi verkauft in andere Familien. Bei einem Kind ist der Vater gestorben. Die Mutter konnte dann zu Hause das alles nicht mehr managen, hat sich einen neuen Mann gesucht, hat neu geheiratet. Und der Mann hat aber das Kind nicht akzeptiert. Das heißt, das Kind musste dann ja leider die Familie verlassen. Und so Geschichten gibt es da dann häufiger. Genau.
Wie würdest du denn die pädagogische Situation beurteilen, das Konzept, wenn du jetzt aus Westeuropa kommst, mit deinen pädagogischen Vorstellungen von individueller?
Ich finde das Konzept eigentlich sehr gut, gerade weil die Kinder nach wie vor ganz viel den Kontakt zu ihren Familien pflegen dürfen, also und können. Die Eltern, für die es möglich ist, die kommen ganz oft noch in die Organisation zum Wochenende und bringen Sachen für die Kinder vorbei. Oder die Kinder dürfen, wir haben ein Telefon, mit dem die auch ihre Eltern anrufen dürfen. Das finde ich definitiv wichtig, weil es irgendwo auch das Ziel ist, dass die Kinder irgendwann eventuell wieder zu ihren Eltern kommen. Deswegen ist vielleicht auch der Begriff Waisenhaus nicht unbedingt der richtige. Aber gut, das wird dann irgendwie so betitelt. Aber an sich finde ich das Konzept sehr gut. Was ich ein bisschen zu bemängeln habe, ist, dass die Kinder so ein bisschen, die werden zwar dafür motiviert, viel alleine zu machen, so im Waisenhaus, also sie kochen alleine und pflegen, also räumen ihre Räume auf und so weiter. Aber alles, was mit der Außenwelt zu tun hat, da werden sie nicht so richtig begleitet. Also zum Beispiel, wenn man mit ihnen ins Krankenhaus geht, dann haben sie nicht wirklich eine Ahnung, was sie machen müssen, wie sie sich anmelden können. Auch beim Einkaufen merkt man, dass die dann sehr schüchtern sind. Also da haben die nicht so diese richtige Begleitung. Und ja, das würde ich so pädagogisch so ein bisschen, ja, eventuell bemängeln.
Liegt aber auch
Aber an
daran, dass sie
sich,
nicht die richtige Manpower haben, ne? Also das
ja,
hier.
genau. Ja, diese Organisation wird eben von 3 Frauen geleitet, also 3 Frauen, die dort aktiv arbeiten. Und ja, um ehrlich zu sein, haben die halt genug zu tun, wenn sie halt 35 Kinder bekochen. Ja, und ich sag mal, den ganzen
Versorgen.
Haushalt schmeißen.
Ja.
Deswegen gibt es da halt dann keine pädagogischen Kräfte, die da jetzt aktiv mit denen das machen. Es gibt dann halt nur die Volontäre, die das dann übernehmen. Genau.
Dann gibt es eigentlich auch keinen pädagogischen Führungsstil oder sowas. Hast du eine Einweisung bekommen?
Ja, ich habe eine Einweisung bekommen. Also die eine Frau ist tatsächlich Sozialarbeiterin und die kümmert sich auch um die ganzen Fälle. Also ich meine, die Kinder haben die gleichen Probleme, wie sie hier auch haben. Mit der Schule, mit Beziehungen, mit Freunden und so weiter und so fort. Und da gibt es auf jeden Fall immer viel Redebedarf. Aber diese Begleitung fehlt meiner Meinung nach definitiv.
Redebedarf. In welcher Sprache habt ihr euch denn da unterhalten?
In Englisch. Also die Amtssprache ist Englisch. Die sprechen auch noch Twi und Ga. Also es gibt dort, glaube ich, unglaublich viele Sprachen und Akzente. Also wirklich extrem, extrem viele. Ich weiß jetzt gerade nicht die genaue Zahl. Aber Englisch ist Amtssprache und da kommt man auf jeden Fall mit zurecht.
Das ist sozusagen koloniales Erbe, ja. Wie auch das Schulsystem.
Ja, tatsächlich.
Ja. Jetzt, Gerrit, bist du ja zu Zeiten von Corona dahin gegangen. Das ist ja relativ mutig.
Ja.
Und? Hat dich der Virus auch heimgesucht?
Tatsächlich ja. Ich hatte 2 Jahre kein Corona gehabt und in Ghana habe ich dann Covid bekommen. Aber ja, also die Maßnahmen dort sind alle jetzt nicht so strikt. Man muss im Supermarkt eine Maske tragen, ansonsten ja, interessiert sich eigentlich keiner dafür. Ich weiß nicht, wo ich es mir eingefangen habe, aber es gibt auf jeden Fall viele Optionen. Zum Beispiel auf dem Markt, man läuft wirklich eng aneinander vorbei und da kann man sich auf jeden Fall holen. Ja, ich hatte es dann dort, war aber nichts Dramatisches.
Okay. Wie ist das Lebensgefühl, wenn man so in Afrika ist?
Einfach nur schön. Also ich weiß nicht, ich habe dafür nicht so richtige Worte, weil das muss man einfach selbst erleben, aber alleine, dass die Sonne einfach durchgängig scheint und man eine gute Wettergarantie hat, ist halt für mich so eine Sache, was mich extrem glücklich macht. Und das merkt man auch in den Seelen von den Menschen. Jeder ist ausgeglichen und ist immer offen für einen Joke, also für einen Witz. Und das ganze System ist meiner Meinung nach nicht so ganz ernst. Also auch wenn man zu Behörden geht oder zum Krankenhaus oder irgendwas. Es geht immer auf irgendwie so eine private Ebene. Dann natürlich hat es damit zu tun, dass ich weiß bin und dass die Leute interessiert sind, mit mir zu sprechen. Aber ich habe das auch bei anderen gemerkt. Jeder wird irgendwie Sister oder Auntie oder Bruder genannt. Es ist alles sehr familiär und weniger streng und mit Regeln behaftet als in Deutschland.
Du hast auch im Vorgespräch von der Musik geredet, dass die Musik ja, deine Beziehung.
Definitiv. Die Musik spielt überall eine Rolle, egal ob du ins Krankenhaus gehst, ob du, okay, bei der Polizei war ich jetzt nicht oder Militär, da denke ich jetzt eher weniger, aber im Shoppingcenter, auf dem Markt sowieso, in der Kirche, überall wo du bist, im Taxi, es spielt überall Musik und ist aus riesigen Boxen, wo man riesigen Boxen mit Bässen und allem drum und dran. Und also ruhig ist es dort auf jeden Fall nicht. Ja, deswegen würde ich behaupten, einfach das Wetter, die Musik und ja, und die lockere Art von den Leuten macht das auf jeden Fall dort alles wunderschön.
Also ich sehe, du bist schwer begeistert.
Ja, definitiv.
Okay. Und hast schon Sehnsucht?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, mit den Kindern viel in Kontakt zu sein übers Telefon und auch Videoanrufe zu machen. Und ja, eigentlich werde ich fast täglich angerufen und bin mit den Kindern im Kontakt. Genau.
Okay. Jetzt erzähl doch mal zum Schluss nochmal was hast du mit den Kindern gemacht und wie bist du mit denen umgegangen? Oder was hast du für ein schönes Erlebnis auch mit den Kindern gehabt?
Mein schönstes Ferienerlebnis.
Ja, genau. Oh, ich kann das gar nicht jetzt auf ein Erlebnis reduzieren, weil es waren so viele Momente, die für mich einfach richtig schön waren. Also was ich sehr genossen habe, war eigentlich sonntags immer. Die Kinder sind zur Kirche gegangen und es war halt jeder zu Hause. Musste keiner zur Schule gehen. Und Sonntag sind wir dann meistens in den Park gegangen. Den Park kann man sich, ja, es ist jetzt kein Park, wie man den jetzt in Deutschland kennt. Es ist einfach ein Sandplatz, aber der ist halt relativ groß. Und dort haben wir dann Fußballtore mitgenommen und Bälle und die Musikbox und alles drum und dran und sind dann alle hinmarschiert und haben einfach den ganzen Tag dort verbracht. Die Kinder haben Fußball gespielt, wir haben verschiedene Teams gemacht und wir haben getanzt. Zwischendurch haben wir dann auch mal Eis gekauft an der Ecke oder so Joghurt in Tüten. Und ich weiß nicht, das war für mich jeden Sonntag einfach eines der schönsten Erlebnisse, weil die da zusammen war und man hat einfach gemerkt, die freuen sich, dass man mit denen was unternimmt. Und genau, ansonsten auch abends war es dann ähnlich. Also ich fand einfach so, wenn jeder zusammenkam, wenn man gemerkt hat, okay, die Schule ist jetzt zu Ende und die kommen alle wieder nach Hause, hat man gemerkt, da ist irgendwie so eine Magie. Ja, so eine familiäre Magie.
Großfamilie.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, jeder wolle mit dir reden, klar, weil du eine Weiße bist. Du bist weiß und blond. Hast du dich dann sicher immer gefühlt?
Tatsächlich ja. Also ich hatte ehrlich gesagt keinen Moment, wo ich das Gefühl hatte, oh Gott, das könnte jetzt gefährlich werden. Also nie. Selbst an meinem allerersten Tag ist mein Gepäck verloren gegangen. Und ich dachte mir, okay, es kann ja jetzt, alles läuft jetzt schief. Und die Leute dort waren so freundlich und haben mich eben auch dann mit so einem Witz empfangen und dachten, ja, wird schon werden. Und irgendwie seit diesem ersten Tag dachte ich mir auch so, ja, okay, lass dich einfach drauf ein. Es sind so viele Leute, du kannst immer mit den Leuten sprechen. Und ja, deswegen hatte ich nie das Gefühl, irgendwie jetzt in einer gefährlichen Situation zu sein. Also gar nicht. Auch wenn wir viel nachts unternommen haben oder abends und auch so in der Hauptstadt unterwegs waren, hatte ich nie das Gefühl, irgendwie jetzt gefährlich unterwegs zu sein. Ja.
Und das Gepäck kam auch wieder. Ne?
Ja, ja.
Wie bist du denn damit umgegangen, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich, fällt das auf? Oder
ist ja. Also es fällt definitiv auf. Ich würde mal behaupten, es gibt 10% der 10% der Menschen in Ghana, in Ghana oder vor allem in der Hauptstadt. Also 10% sind reich und der Rest ist halt einfach arm und das merkt man. Es gibt zum Beispiel ein Shopping Center und da siehst du halt komplett andere Menschen, komplett andere Autos. Auch so ich würde auch mal sagen, so ein bisschen das Verhalten von den Menschen ist dort irgendwie auch anders. Also es ist weniger familiär, sondern mehr so private. Und ja, also diese Schere von Arm und Reich, die gibt es dort definitiv zu spüren.
Ja. Und ist das unangenehm?
Ja, es ist definitiv, ich hatte schon Momente, wo ich mir dachte, okay, ich bin hier jetzt fehl am Platz. Einfach weil ich meine, es ist halt klar, dass ich irgendwo mehr Geld habe, alleine das, weil es mir möglich ist, dass ich in das Land reise. Und ja, deswegen war es mir auf jeden Fall manchmal unangenehm. Aber die Leute zeigen das nicht so. Also die machen das nicht öffentlich, also zeigen das nicht offen, dass es mir jetzt unangenehm sein muss. Die sind halt interessiert an mir. Und ja, die wollen halt einfach wissen, wo ich herkomme so und die Hintergründe, warum ich jetzt hier bin, warum ich das Land bereise, besuche.
Weil wenn du irgendwo hinkommst, sind nicht gleich 3, 4 um dich rum, die dir irgendwas verkaufen wollen.
Es kommt drauf an, wo du bist. Also es kommt tatsächlich drauf an. Also ja, doch, es kommt drauf an. Es ist natürlich, es ist schon so, definitiv. Aber in manchen Regionen, gerade in der Hauptstadt, sind die auch weiße Menschen, ich sag mal, gewohnt. Und dann, es kommt drauf an. Manche kommen dann extra, aber manche lassen einen dann auch im Frieden sozusagen. Ja.
Man muss ja sagen, dass Ghana einer der reichsten Länder in Afrika ist, durch die Rohstoffe. Du hast auch noch mal erzählt, dass die wahnsinnige Ideen immer haben, irgendwie Geld zu machen. Zwar immer kleines Geld nur, aber dass immer wieder eine Fantasie da ist, irgendwie was zu verkaufen oder sowas.
Ja, also es gibt alles, was sie verkaufen, wird eigentlich an der Straße verkauft. Also tragen sie auf den Köpfen und dann gehen sie durch die Autoreihen und klopfen an die Scheiben oder machen halt auf sich aufmerksam. Und du kannst alles finden. Also wirklich definitiv alles. Ladekabel, kannst ganze Handys finden, du kannst Monopoly kaufen. Also alles. Und manchmal habe ich mich dann gefragt, wer fragt danach? Es ist ja immer Angebot und Nachfrage. Und ich dachte mir wirklich, wer? Also, ob sich dieses Geschäft wirklich rentiert, wenn man jetzt hier langläuft und Monopoly verkauft oder halt wirklich, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr ganz erinnern, was, aber wirklich manchmal die abstraktesten Sachen, ja, habe ich mich immer gefragt, ob sich das rentiert, aber anscheinend schon.
Ja, und sie brauchen ja auch das Geld, um das tägliche zu überle um das tägliche Überleben zu wählen.
Genau. Ja, ich denke einfach, dass in der Familie einfach jeder arbeitet und wenn jeder dort einen kleinen Betrag reinbringt, dann ist es möglich, davon auch zu leben. Also ich denke nicht, dass, ja, ich denke, so ist das Konzept. Es gibt keinen, der in der Familie dann nichts macht. Auch die Kinder werden oft dazu dann gebracht, nach der Schule dann noch was zu verkaufen. Genau.
Wie ist denn so dein Ausblick für Ghana? Was glaubst du, wie in 10 Jahren Ghana aussehen wird? Wir haben da ja eine sehr junge Bevölkerung.
Ich glaube in 10 Jahren, dass sich Ghana nicht unbedingt großartig verändern wird, weil ich so das Gefühl habe, dass die Menschen in Ghana eigentlich so zufrieden sind. Also was heißt zufrieden? Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Sie akzeptieren so, wie es ist und versuchen halt von Tag zu Tag zu leben und schauen nicht so ganz in die Zukunft. Also alles, was sie machen, versuchen sie halt, um jetzt an diesem Tag glücklich zu sein. Und daher glaube ich nicht, dass sie so großen Willen haben oder die Motivation oder ja, jetzt so viel zu investieren, dass sich in 10 Jahren so viel ändert. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine. Die haben Ideen, definitiv, aber für die ist es dann, ich würde mal behaupten, eventuell wichtiger, den Tag zu genießen, als jetzt den Tag zurückzustecken, um in die Zukunft zu investieren. Versteht ihr, wie ich meine?
Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was du da gespürt hast, dieses
Ja,
Lebensglück
ganz
täglich.
genau. Ja.
Den Eindruck, das ist das, was dich auch fasziniert.
Ja, auf jeden Fall.
Dass
Ja.
da eine Zufriedenheit ausgeströmt wird.
Genau, ja.
Genieße den Tag.
Ja,
Und gräme
absolut.
dich nicht, was
Ja.
die Zukunft alles Schlechtes bringen könnte.
Ja, es ist
Das ist auch
tatsächlich
ein
so.
wunderschönes Osterwort.
Ja, das stimmt.
Na, genieße den Tag, freue
Ja.
dich auf die Zukunft. Ich
Ja.
glaube, du warst nicht das letzte Mal in Ghana.
Definitiv nicht.
Okay. Das nächste Mal interviewen wir dich aus Ghana.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen
Dann
Dank,
vielen
liebe
Dank.
Mina.
Sehr gerne.
Ja, das war's. Der
Ja, gut.
Podcast Conny und Kurt. Und wir sagen, tschüss,
Dankeschön.
sagen wir.
Ciao.
Tschüss.